Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass heute Morgen so viele gekommen sind. Neue Gesichter, jedenfalls Gesichter, die ich noch nie gesehen habe. Ich freue mich darüber. Und wir dürfen auf Gottes Wort heute Morgen wiederum hören. Ich habe eine Predigt mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 25 bis 35, die ich uns zunächst einmal lesen möchte. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter, sie wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Soweit die Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium. Ich möchte vor der Verkündigung noch mit uns beten. Lieber Herr, danke für deine Gegenwart und danke, dass du unsere Herzen öffnen kannst. Du willst es tun und darum bitte ich dich, dass wir dein Wort verstehen, für uns ganz persönlich, und dass wir danach, wo es nötig ist, auch zum Tun kommen. Danke, danke dafür, Herr, in deinem Namen. Amen. Nun, dass sich da Josef und Maria gewundert haben, ich glaube, das kann jeder von uns recht gut verstehen. Stell dir das nur einmal vor, das wäre dir passiert. Du kommst mit deinem Baby in eine Kirche. Ein älterer Mann kommt auf euch zu, nimmt dein Baby liebevoll auf seinen Arm und sagt, dass dein Baby ein Licht zur Erleuchtung der Völker sein wird, dass es bestimmt ist zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und darüber hinaus und dass es zu einem Menschen heranreifen wird, dem widersprochen wird. Ich denke, du wärst zunächst sprachlos gewesen. Du hättest kein Wort mehr herausgebracht, weil alle möglichen Gedanken durch deinen Kopf gezogen werden. Du hättest dich nur gewundert und gefragt, was das wohl bedeuten kann. So ähnlich muss das Josef und Maria ergangen sein. Und natürlich haben sie sich im Stillen gefragt, wie können wir uns das nur erklären? Es ist doch nur ein Kind, ein kleines Kind. Und von ihm soll so viel geschehen? Zunächst einmal ein Licht zur Erleuchtung der Völker. Unser Baby. Nun, Völker gab es ja neben Israel nicht wenige. Hat ein Mensch in den Norden Israels geschaut oder in den Osten oder in den Süden, da sah er nur Völker. Massen von Menschen, die sich eingefunden haben zu Völkern in den verschiedenen Ländern. Und überall, soweit das Auge gereicht hat, war Krieg. Nichts als Krieg. Von kleinen Scharmützeln angefangen bis hin zu den großen Schlachten klassischer Feldzüge. Die römischen Legionen überrollten und überzogen alles, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Selbst Israel war da nicht ausgenommen und erlebte sein nationales Unglück in der Unterwerfung durch die Römer. Soweit man sehen konnte, ob man in den Norden geblickt hat, in den Süden, in den Osten, in den Westen sogar, es war Krieg und damit Elend, Armut und Dunkelheit. Aber in diesen Ländern herrschte nicht nur Krieg und damit das Leid von der dunkelsten Seite, sondern zum Zweiten herrschte auch eine religiöse Umnachtung. Die Menschen wussten es scheinbar nicht besser und haben Götzen verehrt. Sie fielen vor diesen Götzen nieder und beteten sie an. Menschen- oder tierähnliche Darstellungen aus Holz, aus Stein, aus Silber, aus Erz, Eisen oder sogar Gold, je nachdem, wie es der Geldbeutel zugelassen hat. Und egal, ob es draußen auf einem Berg war oder unter einem Baum oder gar in einem Götzentempel, die Menschen fielen vor diesen Figuren nieder und haben sie angebetet. Und diese Anbetung ging so weit, dass sie sogar hier und da ihre eigenen Kinder geopfert haben. Und hinter all diesem her zum Dritten moralische finsterste Abgründe, Orgien auf allen Ebenen. Und da hinein sagt Simon, dieses Kind, dieses Baby, das wird ein Licht sein zur Erleuchtung der Völker. Nun wissen wir ja alle heute Morgen, wie das ist, wenn Licht in einen dunklen Raum fällt. Dorthin, wo Licht kommt, muss die Dunkelheit weichen. Dieses Phänomen erleben wir bestimmt momentan zu Hause in unserer Familie. Wenn im abendlichen Zimmer die Adventskerzen angezündet werden, nicht? Je mehr Kerzen, umso mehr Licht und umso weniger Dunkelheit. Und was Simeon dazu sagen wollte, war, dass alle Völker für ihre Dunkelheit, für ihre religiöse Umnachtung und für ihre moralischen Abgründe nichts anderes brauchen als viel Licht. als sehr viel Licht. Und dass das Jesuskind auf seinem Arm, dieses ungewöhnlich helle Licht sein wird. Dazu sagt uns die Bibel in der Apostelgeschichte, Kapitel 26, in den Versen 23, dass der Christus leiden sollte, dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl den Juden als auch allen Völkern. Und ihr Lieben, als ich diesen Vers gelesen habe, da dachte ich wieder einmal daran, das ist die erste Verkündigung auf dieser Welt, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass das ausgelöst hat ein helles Licht, ein Licht, das hineinleuchtet in ganze Völker, aber auch hineinleuchtet in den einzelnen Menschen. Genau dieses Licht nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi ist frei geworden. Es ist frei geworden zu leuchten. Und seither hat es nicht nur in das Leben der Völker geleuchtet, sondern auch in die Herzen einzelner Menschen. Und es ist hell geworden. Aus Verbrechern sind Jünger Jesu Christi geworden. Aus Menschen, die ganz und gar gegen Gott waren, sind Fürsprecher des Heiligen geworden. Und wenn Simeon sagt, ein Licht zur Erleuchtung der Nationen, dann ist der Herr Jesus dieses Licht, das dein und mein Leben an seinen dunkelsten Stellen erleuchten kann. Und ihr Lieben, das brauchen wir. Das brauchen wir immer wieder neu. Wir wollen doch gereinigte Gefäße vor unserem Herrn sein. Und weil wir das wollen, muss Licht hineinfallen in den letzten Winkel unseres Herzens, damit offenbar wird, wer wir sind und was da noch verborgen ist vor unserem Herrn. Er soll alles sehen, er soll alles merken, er soll alles wissen aus unserem Leben. Und deswegen müssen und dürfen wir dieses Licht zulassen. Ein zweites nun, das Simeon sagte, war, dass dieses Jesuskind auf seinen Armen gesetzt ist zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel. Nun, um das zunächst einmal besser zu verstehen, lese ich uns Jesaja Kapitel 8, die Verse 13 bis 15, wo wir Folgendes vernehmen können. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel. Zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, sie werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Dieses Wort aus dem Propheten Jesaja sollte sich mit dem Jesuskind erfüllen. Aber schon Jahrhunderte zuvor war das zu merken im Volk Israel, dass es sich wundgerieben hat an den Geboten Gottes, dass sie immer wieder ausgeschert sind von dem Weg, den Gott ihnen vorgezeichnet hat. Sie wollten nicht. Und dass es sich immer wieder entscheiden musste, welchen Weg es schlussendlich gehen will. So rief etwa schon ein Josua dem Volk in Josua Kapitel 24, Vers 15 zu: Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und dann fügte er weiter an: Entweder dem Herrn oder den Götzen. Und erklärte schließlich zeugnishaft: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und jeder, der heute Morgen unter uns bekennt, ich gehöre zu Jesus, der sollte das als Leitspruch für sein Zuhause haben. Ich und mein Haus, wir wollen, nicht wir möchten, das ist zu wenig. Wir wollen dem Herrn dienen. Nicht? Und bei Elia war das nicht anders. 1. Könige 18, 21. Das Volk hatte sich inzwischen zu einem großen Teil dem Götzen Baal zugewandt, sodass der Prophet Elia sich vor das Volk hingestellt hat und gerufen hat: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? So kann es nicht weitergehen. Und dann sagte er weiter: Wenn der Herr wirklich der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Und weißt du, was du weiterliest? Weißt du, was du weiterliest an dieser Stelle? Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Unglaublich, aber wahr. Wie schwer musste es da gewesen sein, für jeden Einzelnen sich zu entscheiden, auf der Seite Gottes zu stehen oder auf der Seite der Götzen zu bleiben. Und ihr Lieben, diese Entscheidung, vor die sind wir immer wieder neu gestellt. Und die nimmt uns keiner ab. Die müssen wir immer selbst treffen. Und automatisch kommen wir nicht auf die Seite Gottes, sondern automatisch bleiben wir immer auf der Seite der Götzen. Nicht? Und Jahrhunderte später, da kommt Jesus. Und Simeon sagt von ihm: Siehe, dieses Kind, das ich hier auf meinem Arm trage, dieses Kind ist bestimmt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel. Mit anderen Worten, für viele wird Jesus ein Hindernis sein. Für viele wird Jesus ein Stolperstein sein, ein Balken sein, über den sie fallen. Und wirklich, als die Wirksamkeit Jesu beginnt, da müssen alle in Israel an ihm vorbei und keiner kann ihn unbeachtet lassen. Das Volk wird zu einem Strom, zu einem breiten Strom, der sich an Jesus als seinem Felsen bricht und zweigeteilt weiterfließt. Und wenn du die Bibel zur Hand nimmst, dann bestätigt sich das. Das kannst du nachlesen im Neuen Testament. Johannes 7, 12. Die einen sagten: Er ist gut. Na wunderbar, er ist gut. Andere dagegen sagten: Nein, sondern er verführt die Volksmenge. Johannes 7, 43. Es entstand nun seinetwegen: Man glaubt es kaum, eine Spaltung in der Volksmenge. Jesus, ein Spaltpilz? Fragezeichen. Johannes 9,17. Und es war Zwiespalt unter ihnen wegen Jesus. Johannes 10,19. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Merken wir, was sich da abgespielt hat, als Jesus im Land umherzog, wo Jesus aufgetreten ist und gesprochen hat, da haben sich hernach die Gemüter gespalten. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Nimm eine Runde von Menschen, geh hinein und nenne den Namen Jesus. Und es geht so, und es geht so. Niemals werden alle so gehen. Das ist bis zum heutigen Tag so. Das kannst du sogar bei dir selbst feststellen, dass du dich hineingenommen weißt, ebenfalls Stellung zu beziehen. Und dass du dich entscheiden musst. Ich will nach dem gehen, was geschrieben steht, und wenn es noch so altmodisch ist, oder aber ich will mit der Welt jubeln und mit der Welt heulen und der Welt nachlaufen. Und Simeon, er hätte mit seinen Worten recht. Dieser ist gesetzt, ist hingestellt, ist überhaupt auf die Welt gekommen. Zu deinem Fall oder zu deinem Aufstehen. Dieses Kind in der Krippe, es ist gekommen als Licht zur Erleuchtung der Völker. Es ist bestimmt zum Fall und zum Aufstehen vieler. Und jetzt noch drittens zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Als ich das gelesen habe, da dachte ich, nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues. Auch nichts Neues an den Weihnachtstagen. Das gab es immer, das wird es immer geben, was du heute bereits überall erlebst. Es wird widersprochen. Das fängt schon gleich in deiner Familie an, dass du deinem Mann etwas sagst, dass du deiner Frau einen Vorschlag machst und dein Partner widerspricht. Ganz zu schweigen von den Kindern. Es wird widersprochen. Oder gehen wir hinein in die Geschäftswelt, in den Geschäften oder bei einer Firma. Nicht? Die Geschäftsleitung hat etwas sich vorgenommen, sie setzt es um, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Und manchmal kommt sogar der Betriebsrat auf den Plan und mischt mit. Übrigens, in der Gemeinde ist es auch so. Obwohl der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 1 gesagt hat, wir sollen einer Meinung sein in der Gemeinde. Ein Ziel, das zu hoch gesteckt ist. Es wird widersprochen. Wir erleben das überall in unserer Gesellschaft. Dem anderen widersprechen, das ist unser gutes Recht. So sind wir erzogen, so sind wir aufgewachsen, so halten wir es. Manchmal, das sage ich ganz offen, ist es notwendig zu widersprechen. Absolut. Aber manchmal eben auch nicht, wo widersprochen wird. Und eben auch mit Jesus. Wisst ihr, die moderne Theologie, in die ich während dem Studium vor langer Zeit hineingeblickt habe, ein einziger Widerspruch gegen unseren Herrn. Nein, er ist nicht von einer Jungfrau geboren. Nein, er ist nicht der Sohn Gottes. Nein, er ist nicht auferstanden. So tönt es aus der modernen Theologie. Der Antisemitismus, genau das Gleiche. Nein, Jesus ist nicht der Messias. Nein, Israel ist nicht Gottes auserwähltes Volk. Nein, das Land Israel, das gehört nicht den Juden. Das gehört den Palästinensern, obwohl sie nie ein Land gehabt haben, obwohl sie nie eine Regierung gehabt haben. Ein einziger Widerspruch. Und wie oft hast du schon Jesus widersprochen? Herr Jesus, ich sehe das anders. Das kann ich nicht. Das hast du gesagt? Nein. Nein, Herr. Damals zum Beginn der Zeitrechnung waren es andere. Aber Jesus wird widersprochen. Und den größten Widerspruch, den er erfahren musste, war der, dass er nicht der Sohn Gottes sein durfte. Genau das hat ihn letztlich ans Kreuz gebracht, dass er sagte, ja, ich bin's, ich bin der Sohn Gottes. Wir tun ja in den Weihnachtstagen so, als ob Jesus an Weihnachten angefangen hätte zu existieren. Ihr Lieben, haben wir uns schon einmal ernstlich gefragt, woher dieses Baby an Weihnachten, dieses Baby auf dem Arm des Simeon, woher dieses Kind in der Krippe eigentlich kommt? Woher kommt das? Die Bibel gibt dir da Antwort und sagt, es kommt aus der Ewigkeit in die Zeit. Es kommt aus der Ewigkeit in die Zeit. Es ist der lebendige Gott im Fleisch geoffenbart. Es ist der Sohn Gottes. Und werden wieder welche sagen, aber Gott hat doch keinen Sohn. Das gibt es doch gar nicht. Nun, dann muss ich antworten, das ist kein Naturverhältnis, Vater und Sohn, sondern es ist ein Offenbarungsverhältnis. Gott hat sich geoffenbart in seinem Sohn. Und dann ist das auch der Segen, den wir innerlich so kurz vor Weihnachten empfangen können. Dass du nicht nur ein süßliches Baby in der Krippe liegen siehst, sondern weißt, es ist der Herr des Himmels. Es ist der Schöpfer meines Lebens. Es ist der Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums und der Erde, auf der ich leben darf, der allerdings Fleisch und Blut angenommen hat, um mich von allen Sünden zu erlösen. Unglaublich. Nicht wie sonst könntest du solche Worte des erwachsenen Jesus einordnen, wie etwa, ehe Abraham war, bin ich. Johannes Kapitel 8, Vers 58. Oder Johannes 17, Vers 5, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und selbst Johannes der Täufer sah sich genötigt, hier eine Aussage zu machen. Wir erinnern uns, Johannes der Täufer war eher zur Welt gekommen als Jesus. Und trotzdem sagte er später, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird einer kommen, der vor mir gewesen ist. Wisst ihr, für die Juden waren diese Vokabeln kein Rätsel. Die wussten ganz genau, was damit gesagt worden war. Sie verstanden sehr gut, dass Jesus hier den Anspruch erhob, der Sohn Gottes zu sein. Und genau das machte sie wütend, das machte sie rasend. Und sie waren bereit, alles zu tun, Steine hochzunehmen und Steine auf den Herrn zu werfen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der fasst das im Neuen Testament zusammen und schreibt in Hebräer Kapitel 12, Vers 3, betrachtet den, der solch einen großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Nun, dieses Jahr vor Weihnachten darf das einmal unsere Besinnlichkeit sein. Die Prophetie des Simeon. Betrachten wir einmal Weihnachten und das ganze Geschehen um Weihnachten aus seiner Perspektive. Ich glaube, dann dürfen wir sagen, das Jesuskind ist das Licht, das für mich zur Erleuchtung meines Lebens geführt hat. Als ich Jesus kennengelernt habe, da ging mir ein Licht auf, nicht nur ein Licht, ein ganzer Lichterkranz, eine Lichterkette. Und ich wusste, wozu ich geboren bin, wozu ich lebe und wo mein Leben hinführt. Und dieses Jesuskind, es ist dafür bestimmt, entweder, dass ich ewig verloren gehe oder dass ich ewig errettet werde. Aber die Entscheidung trifft nicht dieses Jesuskind, sondern die treffe ich, ganz persönlich ich. Das ist eine schwere Entscheidung. Und im Neuen Testament wird gesagt, überschlage die Kosten. Es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Und dieses Jesuskind ist auch für mich ein Zeichen. Und es sagt mir, ich will meinem Herrn nicht widersprechen. Ich will gehorsam sein, ganz neu gehorsam sein. Herr, was sind deine Aufträge für mich? Und ich will sie tun. Ich will sie tun, so wie du sie mir sagst. Und ich weiß, du gibst mir eine Hilfe, nämlich den Heiligen Geist. Lieber Herr, wir wollen dir herzlich danken für diese klaren Worte deines Wortes. Herr, wir brauchen das. Wir brauchen es, dass du uns anrührst, dass du uns neu begegnest und dass wir wieder auf die Schienen gesetzt werden, die zu dir führen. Danke dafür. Amen.